Hallo zusammen, wir haben fette Dreiviertelstunde für euch hauptsächlich über News gequasselt aus allen möglichen Bereichen.
Data
Ja, es war
Studio.
wieder ein bisschen Datenschutz dabei, aber auch was anderes. Was
Bisschen
hast du gesagt?
Clarity, Datenschutz war dabei, hast du gesagt. Clarity, Matomo, Data Studio, Rundumschlag, alles, was aktuell ist.
Genau, ein Tooltip, der gar nichts mit Tracking zu tun hat, immerhin. Also, ich hoffe, das ist ausreichend neugierig machend. Bis gleich.
Viel Spaß dabei.
Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo zusammen aus Mönchengladbach. Hier ist Markus Bersch, euer 50% Host für Beyond Page Views. Und die anderen 50% sind wie immer der Michael in Kölle. Hallo Michael.
Hallo Markus, ja, hier bin ich bei wunderschönem Wetter im wunderschönen März wieder beim Lieblingspodcast der deutschen Webanalysten. Das sind wir, hoffe ich.
Ja, das hoffe ich doch auch. Aber es fühlt sich tatsächlich langsam so ein bisschen nach nicht mehr Winter an.
Ja.
Das ist schön. Wollen wir unsere Pflicht tun und die News verkünden, die sich in den letzten, ich sag mal, in der letzten Hälfte des Februar und der ersten Hälfte des März ereignet haben, weil wir ja unsere Newsfolgen jetzt im Moment gerade so ein bisschen monatsmittig aufnehmen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir nennen es halt trotzdem nachher die März-News. Da müsst ihr damit klarkommen.
Unbedingt.
Da können wir gleich rein, weil im Housekeeping ist nix. Ich habe gesehen, wir haben beim 51 Bewertungen, die eine, also ein, das müsste dann aber ein Stern mit ohne Text sein. Ich habe da jedenfalls nichts gefunden. Wer immer du warst, vielen Dank. Und damit gleich los in die Fundstücke, würde ich sagen. Machen wir
Los
das so?
geht's, auf jeden Fall. Los geht's. Wir haben genügend, wir haben pickepackevolles Programm.
Ja, das wird wohl uns
Knapp.
lang genug
Ja,
beschäftigen,
ja,
glaube
ja,
ich.
ja, ja, ja.
Ja.
Okay, los
Und
geht's. Du
ganz
fängst
viel
an.
Verquatschpotenzial, deswegen legen wir
Ja,
los. Also
total.
als erstes haben wir eine Meinungssammlung von der 121 Watt zu den 500 Tagen GA4 im Amt.
Ja, du hast da geschrieben. Du hast deine Meinung kundgetan. Ich habe es nicht geschafft. Alexander hat mich gefragt, aber ich habe es nicht geschafft zu antworten so schnell. Das war mir zu kurzfristig.
Ja, es ist ja, normalerweise mag ich ja diese ganzen, komm, wir fragen mal 17 Leute irgendwie die gleichen drei, vier Fragen, Dinger mag ich nicht so gerne. Aber hier ist es ja alleine schon eine Ehre dabei gewesen zu sein, also zusammen irgendwie mit Simo Ahava und Michaela Linhart und Karel Mehl. Kennst du Karel Mehl?
Nee.
Nein, das ist Charles Farina.
Ach so.
Ja,
Die
sorry,
Stimmung
ne?
steigt gegen den Gefrierpunkt.
So, miep, miep. Aber im Prinzip ging es darum, all die Leute das Gleiche zu fragen zu GA4. Und am Ende des Tages, lustigerweise, kommt in verschiedenen Geschmacksrichtungen, kamen die Antworten auch sehr ähnlich raus, ne? Also, es ist halt noch nicht fertig. Dual Tagging ist sowas wie Best Practice. Kaum jemand ist so voll drauf eingestiegen, obwohl es eben bei dem einen mehr passiert ist als bei dem anderen. Und es gibt halt irgendwie noch Stolpersteine, aber alle finden es toll. Und überall gibt es, da gibt es natürlich auch so die gleichen Highlights, ne? Diese ganze BigQuery-Geschichten und so. Also ich glaube, es gibt so einen gemeinsamen Tenor in allen Einschätzungen. Das ist, Google Analytics 4 ist toll. Je reifer du damit bist, irgendwie Webanalyse zu betreiben und je mehr du mit den Daten nachher tatsächlich auch machst. Aber ich halte eben GA4 überhaupt nicht für ein Einsteigersystem, um das
Überhaupt nicht
vielleicht
mehr,
auch
überhaupt
mit.
nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Ich halte es für ein komplettes Nicht-Magic-System. Man braucht jetzt immer jemanden, sei es jemand, der die Berichte baut, der die Daten macht. Also selbst in der Oberfläche, ich find's schwierig. Es ist auf jeden Fall kein Einsteigersystem mehr. Das,
Und
die
vor allen
Zeiten
Dingen ist
sind
es nicht mehr
vorbei.
für den Einzelnen, glaube ich, weil der Einzelne sich viel zu sehr für das Thema interessieren muss, um da wirklich nachher was draus ziehen zu können.
Ja,
Aber
auf jeden Fall nicht
wer
für,
eben diese
ja.
ganzen Geschmacksrichtungen, Entschuldigung, wollte dir nicht ins Wort
Bist
fallen,
du
wer
aber.
die ganzen Geschmacksrichtungen der Einschätzung sich selber mal durchlesen will, ist auf jeden Fall ein langes Ding geworden. Und
Genau.
ich bin gespannt, wie es nach nochmal vielleicht 500 Tagen ausfällt. Ich fürchte, nicht viel anders. Aber das ist so meine persönliche dunkle Wolke am Horizont.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Okay, dann lass uns mal damit ruhig lesen. Mir hat eine Visualisierung gefehlt. Wenn man schon so Webanalyse hat, dass man von dem Artikel hat, wer welche Sachen hat, also hätte ich noch gut gefunden.
Also, das ist eine gute Idee gewesen. Wäre es gewesen.
Ja,
Ja.
so irgendwie. Na egal. Gehen wir jetzt mal, bleiben wir mal kurz bei GA4 und zwar gibt es bei Domainnamen, weiß ich mal nicht, wie man sie aussprechen soll,
Ja, nicht, kann ich ja nicht helfen.
tatvik.com gibt es einen Beitrag zu E-Commerce Reports in Google Analytics 4, sind noch sehr rudimentär, aber so einen kleinen Überblick gibt es da. da hoffen wir, dass da noch was kommt, denn wir hatten uns so über Enhanced E-Commerce bei Universal gefreut, also ich zumindest. Das ist leider jetzt wieder ein Rückschritt bei GA4. Vielleicht kommt es ja irgendwann wieder.
Ja, aber
das war unser Schweigemoment dafür.
Da kann ja noch was kommen.
Ja, wir hoffen es. Also ich habe bei einem Kunden haben wir irgendwie 20 Dimensionen nur bei den Produkten definiert und die fallen jetzt halt komplett weg. Man kann jetzt irgendwie mit den Events irgendwie nachbauen oder so. Puh, schwierig.
Ja, das ist vieles wirklich schwierig und unbeantwortet.
Aber in den Shownotes ist der Link zu How to Leverage E-Commerce Reporting with GA4. Ruhig lesen.
Ja, die gute Nachricht ist ja, für vieles gibt es ja jetzt inzwischen tatsächlich auch schon Dinge aus der Büchse. Das ist, wird ja so, so ganz langsam kommt es ja.
Okay, wenn du viele durch manche ersetzt, es gibt schon manche Dinge, dann bin
ja,
ich schon.
Ja, ja. Okay, ja. Das ist also eine Frage der Perspektive.
Ja.
Ich habe was ganz anderes mitgebracht.
Einfach neues nur, Spielzeug.
Weil es ein neues Spielzeug ist und weil ich es gerade super gebrauchen konnte. Und zwar habe ich bisher irgendwelche Architekturdiagramme, wobei es immer um Software- oder IT-Architektur geht oder auch sowas wie so eine Datenflussvisualisierung von A nach B und so weiter. Das habe ich meistens halt mit irgendwelchen Dingen im schlimmsten Fall in PowerPoint gemacht. So, und hier gibt's jetzt was für die Google Cloud-Plattform eigentlich speziell, kann man aber auch sehr Cloud-Plattform-agnostisch nutzen. Ein Tool von Google. Das Geile ist, wenn man es mit diese ganzen Cloud-Plattform-Komponenten verwendet, um irgendwie ein System zusammenzubauen, kann man nachher auf den Knopf drücken und das deployen, mehr oder weniger.
Ja.
Also, das ist jetzt so ein ganz besonderer Nutzen, den ich gar nicht ziehen konnte. Aber wenn ihr selber gelegentlich mal visualisieren müsst, vielleicht jetzt auch im Zuge der Planung von vielleicht irgendwelchen Ausweich-Tracking-Architekturen oder sonst was, dann könnt ihr sowas vielleicht mal nutzen und dann haben wir in den Shownotes den passenden Link für euch. Guckt euch das gerne mal an, ich finde es wirklich sehr lustig.
Ich habe für sowas ja nutze ich ja eher Miro.
Ja, ja, genau. Also man kann auch mit Mindmapping-Tools sowas bauen und was ich nicht mit was und mit anderen Kollaborationstools. Ich nutze ja aber keine davon und deswegen war das für mich genau der richtige Tool.
Ja,
zumindest.
Okay. Ansonsten gerne mit Miro so extra Diagramme, so extra auch die Bilder dafür und man kann da so Linien ziehen und so.
Ich habe das früher auch mit Visio gemacht.
Visio, ja. Kenne ich auch noch. Das war doch das, was Microsoft eingekauft hat, was nie zu Microsoft passte.
Nee, aber es ist ja irgendwie dann ins Office reingeprügelt worden. Ja. Ne? Hier so reimlich, sonst zerhacke ich dir die Kommode. Und da ist es, glaube ich, immer noch irgendwie drin, wie auch immer.
Ja, weiß ob es noch gibt. Gibt es das noch?
Ich weiß nicht, ich bin nicht so in der Microsoft-Welt zu Hause.
Ich liebe ja Microsoft Teams und SharePoint und alles. Ich liebe das ja. Aber ich weiß es auch nicht.
Jo, Mixpanel, komm, mach mal.
Ja, Mixpanel. Also ich habe gehört, irgendwo mal auf LinkedIn parallel irgendwas gelesen, dass eigentlich das Mixpanel-Datenbankmodell so ist wie der Unix 4, beziehungsweise andersrum. Oder? Also, dass sich das Unix 4 da abgeschaut hat. Weißt du da mehr, Markus?
Ich habe mich mal mit Mixpanel befasst. Das ist damals, meine ich, auch schon ein rein eventbasiertes Modell gewesen. Insofern gibt es da bestimmt Parallelen. Ob die sich jetzt aber sehr ähneln, bis hin, sagen wir mal, zum Beispiel zu Bezeichnungen von irgendwelchen Standard-Events oder so, dazu bin ich viel zu
wenig. Okay, hätte sein können, war ich mal.
Vielleicht du da draußen. Ich weiß, dass wir den einen oder anderen Hörer haben, der auch Mixpanel vielleicht kann.
Ja. Wer weiß, gerne in die Kommentare hier unten drunter, neben der Glocke.
Genau.
So wäre das auf YouTube, glaube ich.
Das war YouTube. Ja. Ich habe euch hier oben verlinkt.
Mixpanel. Nee,
also wollten mal was ganz anderes dazu erzählen.
Ja, und zwar haben die ein schönes Überblicks-Blogpost gemacht zum Thema, was mache ich eigentlich bei Product Launches? Welche Metriken benötige ich da eigentlich, um den Erfolg meines Produktes tatsächlich zu messen? Primary-Metriken, Secondaries etc. Schöner Artikel rund um Launch und Adoption etc. Die ganzen Stichworte fallen da ruhig mal durchlesen und wenn ihr mehr im Produktbereich
also eines eigenen gelaunchten Features selber dann erklärt. Ne? Das heißt also, die Medizin, die da erklären, die schlucken die auch selbst.
Ja.
Und wer ein Product Analytics Tool hat, für das er Product Analytics betreibt und dann noch drüber schreibt, dem muss man das einfach auch mal abkaufen.
Ja, Daumen hoch dafür, sehr cool.
Ja. So. Hoffentlich kurze Eigenwerbung, aber vielleicht ist es für den einen oder
anderen. Shameless Self-Promotion.
unter analytrix.de gibt es jetzt da, wo die Audits wohnen, auch einen Google Analytics 4 Audit. Der macht jetzt noch nicht so super, super viel, was hauptsächlich daran liegt, dass zumindest ich und auch alle Leute, die ich so dazu befragt habe, hast du mal eine tolle Idee, noch nicht so richtig wissen, wo stecken denn die typischen Datenfehler in Google Analytics 4, also wo stecken Dinge, die sich anhand von Daten nachweisen lassen und die irgendwas mit Implementierung zum Beispiel
zu tun. Wenn Daten einlaufen, ist ein Fehler.
Genau. wenn da Daten so, dann falsch, ne? So. Und davon haben wir noch gar nicht so viel, aber trotzdem habe ich es geschafft, so um die 20 Checkpunkte zusammenzugrabbeln, je nachdem, was die Zeit so macht. Also ist da zum Beispiel kein Purchase drin, braucht man viele andere E-Commerce-Dinge nicht mehr nachzuprüfen, ne? So. Und deswegen ist die Anzahl der Checks auch hier variabel. Aber es sind, glaube ich, mindestens 17 Sachen, die da geprüft werden. Und, dazu ist Feedback hoch willkommen. Also nutzt es gerne.
Ja. Apropos Feedback, seit dem Wochenende, also wenn du dieses hörst, hat Markus auf analytrix.de einen kleinen Button zu seiner Kaffeekasse hingepackt, bin ich mir sicher, wo man ihm einen Kaffee ausgeben kann. Wenn du also seine Tools nutzt, gerne mal was in die Kaffeekasse werfen. Das ist, glaube ich, ko-fi.com oder so, oder IO.
Ko-fi ist das.
Ja.
Genau. Habe ich einfach unten in den Futter gepackt.
Okay.
Ich hätte das jetzt aber nicht erwähnt.
Ich aber. Weil ich habe es im Futter nicht gefunden.
Nee, das ist nur da, wo Tools sind. Ne? Ich habe es auf der Startseite zum Beispiel weggelassen. Also überall, okay, wo du ein Tool gerade genutzt hast und es dann vielleicht gerade nützlich fandest, da frage ich dich unten, wenn du Bock hast, gib mir einen aus. Das war's aber eigentlich.
Okay,
Dann kommt das nächste, wo ich gedacht habe, wieso Nils Haag für Data Studio? Das war so ein klassischer Verleser von mir.
Ja, da habe ich was gefunden, denn ich mag ja Data Studio. Ich finde,
da steht Nice Hack für alle, die es nicht lesen können.
Genau, Nice Hack für Data Studio. Ich finde Data Studio immer besser, gerade mit Analytics-Zahlen. Wir haben inzwischen, was ich schon mal erwähnt habe, mehrere Projekte, wo dann so Power BI eingeführt wird oder Data-to-Armor und so, und da ist ständig Sampling. Und da ist Data Studio noch weniger Sampling. Selbst mit 360 haben wir dann mit den Projekten Sampling. Aber das Data Studio immer noch das Beste, funktioniert am schnellsten, am besten aktuell. Und da gibt's einen Hack, wie man denn zum Beispiel, wenn man Websites in irgendeiner Tabelle drin hat, wie man dann da die Links reinschmeißt. Die, also nicht die Links, sondern die Favicons, die Favicons, so wie man sie nennen möchte. Die kleinen Bildchen passen für jede Domain mit einem berechneten Feld. Sehr schöne, einfache Lösung. Und du hast uns dann auch noch gleich dann damit reingeschmissen in die Shownotes, wie man es gleich mit Flaggen machen kann.
Genau, also wenn man jetzt irgendwas zu Ländern hat, dann will man gerne Flaggen haben.
Ja,
und ich finde, Flagpedia ist da super, einfach Flaggen damit reinhauen.
Ja, und ich hatte heute mit dem Kunden so ein Gespräch, da haben wir halt so eine Sprachentabelle, wieder super cool. Kann man gleich einbauen. Lustige kleine Flaggen rein, super cool.
Manchmal sind es ja die Kleinigkeiten.
Ja,
ne? Und es schadet nichts. Klar, es ist da Eye-Candy, ne? Aber wir sind halt gewohnt, eben auch Flaggen zu erkennen, die meisten jedenfalls. Und dann ist also gerade in diesen Tabellenwüsten, die ja teilweise leider existieren müssen in dem einen oder anderen Dashboard, ist so ein optischer Anker zwischendurch mal gar nicht so verkehrt.
Ja.
Ne? Das dazu.
Link in den Shownotes, ihr wisst Bescheid.
Dann jetzt geht's ans Eingemachte, liebe Leute, weil
definitiv.
Es hat sich eine, ich glaube, das ist eine Anwaltsbude, hat sich aufgemacht zu erklären, wie denn jetzt so eine Architektur aufgesetzt werden muss für Google Analytics, damit man es auch heute und morgen noch kraftvoll zubeißen kann, damit man es auch heute und morgen noch Datenschutz in Ordnung und legal betreiben kann. Da ist sehr, sehr ausführlich aufgelistet, welche einzelnen Störfaktoren es so gibt und welche Probleme es gibt und wie man die so einzeln tackeln kann. Und das könnt ihr euch durchlesen. Das ist auch alles irgendwie fundiert im Sinne von, also alles, was da vorgeschlagen wird, wird gut erklärt, warum es vorgeschlagen wird. Ich glaube, da stecken aber immer noch viele Einschätzungen drin.
Ganz viele Meinungen
und ich glaube auch nicht, dass das Bild, was man dann so im unteren Drittel findet mit der Zielarchitektur, dass die einem da wirklich, dass die alle Fragen beantworten.
Markus, hast du nur die Bilder gescannt und gar nicht den Text gelesen?
Ich habe auch den Text gelesen.
Also wer den Text noch nicht gesehen hat, das werden wohl die meisten sein, der hat 7801 Wort.
Ja.
Das ist schon knackig.
Weil vor allen Dingen knackig, weil ja vieles davon sind eben diese ganzen blöden Legal-Dinger und ich glaube, da steht 7000 mal GDPR drin oder ja. So. Ja. Aber es ist halt so, ne? Also es ist der Versuch irgendwie einer technischen Lösung. Da werden viele Sachen tatsächlich auch behandelt, aber ob das dann eben am Ende des Tages wirklich reicht, das hängt dann immer noch an Details, die wir vielleicht lieber in unserem Ding des Monats oder sowas angehen.
Ja.
Aber ich fand es interessant, dass jemand sagt, so pass mal auf, hier, so da würde ich jetzt sagen wir mit meiner Einschätzung dafür stehen, das genau so aufzubauen. Das sieht man nicht sehr häufig. Und hier sieht man es mal.
23 Mal übrigens.
23 Mal GDPR,
ja.
Hat gezählt.
Ja.
Ja? Okay, ja.
Aber wo wir gerade beim Datenschutz sind, Markus, haben wir da vielleicht was von der Christa Seiden, was Aktuelles dazu?
Ja, genau. Wir haben ein, für die Leute, die sagen, das ist mir alles viel zu blöd, ich befasse mich nicht damit, ich will lieber meinen GA4 sauber aufsetzen und dabei auch noch Signals aktivieren. Ja, so, das ist also völlig konträr von dem, was da jetzt empfohlen wird, was man tun soll. Also es, bei keinem würde ich sagen, schalte jetzt mal Signals ein, ist jetzt eine tolle Idee. Christa hat halt irgendwie so ein Setup-Guide für Google Analytics 4 gemacht. Natürlich gehört dann dazu, für bessere Datenqualität schalte Signals ein. Es ist halt eine völlig andere Perspektive, die da einnimmt.
Ja, es ist halt mehr Daten einfach.
Ja.
Aber wir hatten das auch in Universal, was du auch schon so, wenn du einmal Signal angeschaltet hast, war es nicht mehr so einfach zurückzukommen.
Ich weiß nicht, weil ausschalten konntest du es ja, ne? Oder nicht?
Nicht einfach so. Das ging nicht einfach so. Musstest du irgendwie rückwärts durch den brennenden Reifen springen oder so, damit das funktioniert hat.
Okay.
Also, war so eine mehrschrittige Anleitung.
Ja. Ich habe zwar einigen Leuten immer empfohlen, schalt's doch aus, ne? Weil dann war es dann irgendwie an und du konntest dann sehen, dass da irgendwie zwei riesengroße Medizinbälle nebeneinander rumlagen.
Ja.
Möglicherweise mal berührt, aber das war's dann, wenn es dann nicht passiert.
Ja, ja. Ja. Bin gespannt, wie das jetzt in Zukunft sein wird. Aber es wird doch alles besser.
Es wird alles besser und zwar
am 23. März werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen sich ein Webinar, würde ich es nennen, anschauen von Google Data Controls in Google Analytics. Was hat sich geändert im Regulatory Ecosystem? Da hat sich nichts geändert. Hat sich irgendwas geändert in der letzten Zeit? Markus?
Nee, aber Google merkt jetzt auch.
Ist bei denen angekommen. Okay. Weil jetzt mal ganz ehrlich, es hat sich nichts geändert. Es gab Entscheidungen aufgrund der Gesetze, die wir schon alle kennen und eigentlich alle wissen, was da los ist.
Genau. So.
Und so, okay.
Google versucht jetzt uns zu zeigen, dass sie was tun wollen. Mhm. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir am 23. dann erfahren, dass es demnächst in den Einstellungen irgendwo eine Möglichkeit gibt, den Speicherort der Daten zu wählen und da können wir dann einfach irgendwie Irland eintragen. Mein persönliches Problem damit ist, dass ich nicht glaube, dass das irgendwelche Probleme löst. ich bin aber eben kein Anwalt. Also ich weiß nicht, ob es möglich ist, wenn jetzt eben im Zusammenhang dieser ganzen Problematik, die da besteht, wenn jetzt da eine Ermittlungsbehörde in den USA sagt, ey, gib mir mal deine Daten, ob das dann nicht vielleicht auch für die Daten gilt, die da in Irland liegen.
Ja, aber dann würden
jetzt könnte man sagen, ja, natürlich gilt das auch für die. Offensichtlich gilt das aber nicht auch für die, weil Microsoft sich zum Beispiel in einem vergleichbaren Fall vor ein paar Jahren ja mal erfolgreich dagegen gewehrt hat. Im Zusammenhang mit der Azure-Plattform war das, glaube ich. Und insofern, keine Ahnung, ja. Also
so
wie so oft in den letzten Wochen muss man einfach sagen, keine Ahnung, werden wir sehen. Jedenfalls versuchen jetzt immer ganz viele was. Worauf ich hinaus will, ist, ich lese ganz oft jetzt, man kommt ja an dem Thema nicht vorbei, ne? So, du machst irgendwas auf, LinkedIn, Twitter, egal was, und irgendjemand schreibt so, ja, ey, alles nicht mehr datenschutzkonform, wie willst du reagieren? Dann steht da immer sowas als Kommentar drunter wie, ja, können sich Google und Facebook überhaupt nicht erlauben, die werden da schon irgendwie reagieren. Alle Leute, die das schreiben, glauben immer noch, dass Google oder Facebook das selber in der Hand haben. Ich glaube das aber nicht. Ja? Weil die eigentlichen Probleme ja nicht unbedingt von Google gemacht wurden. Vielleicht schon, ne? So, aber die können dadurch jetzt irgendwelche rechtlichen Reibungspunkte entstanden sind, werden die das nicht alleine entschärfen können.
Nee, auf keinen Fall.
Bleibt spannend, aber wir werden jetzt hören, was die zu ihrer Rechtfertigung zusammenhang am 23. Ich werde mir auf jeden Fall versuchen, das reinzuziehen. Und ihr vermutlich auch.
Ja, spannend ist, dass sich das nur um Google Analytics dreht. Was ist denn mit Google Ads?
Ja.
Also das ist ja immer wieder das Gleiche.
Ja, ne, so. Und wenn man das jetzt noch weiter spinnt, dann sind wir nämlich super im Prinzip beim nächsten Link, den ich bei Brian Clifton einfach mal angelinkt habe. Da geht es nämlich auch darin, was bedeutet das jetzt für Google Analytics und dieses ganze Schremsgedöns und das Urteil in Österreich und so. Und da, wenn man dann so ein bisschen weiter nach unten kommt, wird man dann feststellen, dass da eben eigentlich jetzt speziell in diesem Zusammenhang mit Google oder auch anderen Unternehmen, die dir vielleicht ein Webanalysesystem anbieten, aber selber eben auch andere Verwendungszwecke haben für die Daten, die da erhoben werden. Und Google interessiert sich eben im Prinzip auch für die Leute, die deine Website besuchen. Ja, durch diese Verknüpfung mit dem Werbeuniversum und so weiter. Dass da immer, wenn so eine Situation entsteht, eigentlich nach einem Ende des Tages jeder einzelne Datenpunkt unter Verdacht stehen muss, nicht mehr anonym zu sein. Also da ist jetzt speziell die Lage auch mit Chrome und so weiter, und Google weiß halt über den einzelnen Browsern eine ganze Menge. Mhm. Da muss man diesen Witz, all data is personal data, muss man da vielleicht ernst nehmen.
Ja.
Und was man dann gerne vergisst, ist, dass wir bei der DSGVO ist es ja nicht so, dass wir, dass unsere Unschuld angenommen wird. Sondern dass angenommen wird, alles, was wir verarbeiten, sind personenidentifizierbare Daten. Es sei denn, wir können beweisen, dass sie anonym sind. Und das ist eben jetzt gerade in diesem Universum und dieser Gemengelage ist das gar nicht so einfach. Und deswegen finde ich, ist das auch, man muss auch diese Perspektive mal einnehmen können. Mhm.
Insbesondere für die Jüngeren unter uns, was die meisten wahrscheinlich sind. AOL-Datenskandal, Markus, den kennst du ja auch noch, schon ein bisschen her. Da war ja auch schon, dass mit relativ wenigen Sachen schon Menschen herausfinden konnten, das gleiche ist jetzt auch wieder. Von daher das Problem.
Genau, also wenige Datenpunkte reichen.
Ja.
Ne? So, da gibt es auch wieder so Beispiele, was weiß ich, wie lang muss eine Browserhistorie sein, damit so eindeutig ist und so. Da gibt es tausend Dinge und irgendwann sagt jetzt mal wieder jemand Spiegelmining, ne? Und recht hat er. Das heißt also, aus Daten kann man eine ganze Menge rauslesen, ohne dass man denkt, dass es drinsteckt.
Ja.
Und das müssen wir uns jetzt in diesem Kontext leider auch gerade gefallen lassen. So, du hast eine Studie für uns.
Ja, von InfoTrust, What's in Your Stack? Die haben die 100 größten CPGs angeschaut und haben einfach mal geguckt, was machen die eigentlich? Also Consumer Goods Companies, also
Also nicht befragt, sondern einfach die Websites gescannt und geguckt, was drauf.
Und haben halt geguckt, welches Analytics wird eigentlich genutzt. Können wir mal groß raten, ist natürlich Google Analytics bei sehr, sehr vielen. Und so haben die einfach mal alles zusammengesucht, die Tech-Management-Systeme, die AB-Test-Plattformen. Also das, was mit der Trecken-Studie sonst ist, wo die Leute Menschen befragt werden, haben die einfach mal sich die Seiten mal wieder angeschaut. Und was ich da faszinierend fand, war, dass OneTrust bei den Consent-Management-Plattformen sehr, sehr beliebt ist.
Mega dominant, zumindest mal in diesem Segment,
ja.
Ne, was die sich da angeschaut haben, fand ich jetzt auch sehr überraschend.
Ja,
zwei Dinge fand ich herausstechend, das, obwohl es weit unten kommt, war für mich das Überraschendste. Und dass es doch so unheimlich viele Leute gibt, die entweder, so auf der einen Seite, also 12%, sagen wir mal jetzt hier, haben kein Tech-Management-System. Sondern haben ihren ganzen Mist da einfach selber eingebaut.
Ja.
Ja. Und wenn man jetzt, die haben nachher auch, das fand ich so ein bisschen blöd, das war jetzt sehr wenig trennscharf, die haben gesagt, so unter 40 Tags. Ja. So, das unter 40 Tag-Segment haben die gar nicht weiter aufgelöst, es wird einen Grund geben. So, und dann haben die so ein Segment 40 bis 80 Tags und alles über 80 Tags. Ne? Das sind so auch nochmal so Klassifizierungen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man gerade die Leute, die kein Tag-Management-System haben, auch mal in diese Klassifizierung. Die stecken wahrscheinlich hoffentlich alle in diesem unter 40 Tags, aber auch unter 40 Tags ohne ein Tag-Management-System kann ja echt ein Schweiner.
Kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Ja? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Andere gehen halt hin und haben zwei. Das ist halt auch immer, ne?
Zwei so, Tag-Manager oder zwei Tags?
Zwei Tag-Manager, so, genau.
Mindestens. Ist
auch ein bisschen blöd, ne?
Ja. So. Obwohl, das kenne ich schon öfter, gerade bei großen Firmen, den Haupt
ja,
Tag-Manager
auch, ja.
Und dann nochmal.
Da ist dann Tilium drin und der lädt dann für den Marketingladen noch einen Google Tag-Manager nach. So.
Okay, aber auf jeden Fall kann man sich gut angucken. Ist immer wieder interessant, was InfoTrust da zusammensammelt. Finde ich gut.
Und vielleicht auch nicht unerwähnenswert ist, dass über die Hälfte der Leute gar kein Consent-Management-System hatten. Das ist auch eigenartig.
Tja.
Ja. Na gut, wer sich traut.
Ach, das ist not okay. Ich dachte, das wäre ASA. Die 52%.
Nee, das NA ist, war not a Hammernit.
Okay.
Auf Kölsch.
Okay, ja.
Wenn ich mich recht entsinne,
Hammernit. Ja, ich sehe es gerade.
Ja. So, die hatten einfach keins.
Nee.
So what?
Das hatte Feier.
Die hatten wahrscheinlich auch dann unter 40 Tags, dann ist das nicht so schlimm.
Das ist dann noch legal, das ist so wie bei Cannabis, das ist hier, wie heißt das hier?
Genau, selbst ja, das ist nur Eigenbedarf, das Tracking zum Eigenbedarf. Wir verkaufen keine Daten, wir konsumieren die alle selbst.
Ja, so. Sind wir doch gut. Apropos
selbst konsumieren,
wir hätten da wieder was von dir.
Ja, wir haben noch was von. Ja, gut, ich fand es einfach nur erwähnenswert, dass Matomo mit seinem neuen Update, die 4.8.0, jetzt hingegangen ist und hat gesagt, wir können jetzt hier per Konfigurationsschalter gerne auch beim Fingerprinting darauf verzichten, so Sachen wie Browserauflösung und sowas zu nutzen. Das bedeutet auf der einen Seite, dass das vorher immer genutzt wurde, das war mir so gar nicht bewusst. So, du kannst also jetzt einen Fingerprint bauen, der auf weniger basiert. Und da sind aber immer noch so Sachen wie Plugins oder sowas. Das heißt also, Navigator.plugins wird wahrscheinlich immer noch irgendwie abgefragt, weil es nichts ist, was ausgelesen wird. Also da müssen wir einfach mal mit jemandem drüber reden, der diese Spitzfindigkeiten alle irgendwie beherrscht. Ich kann es nicht mehr. Ich verstehe nicht mehr, was ich auslesen darf und was, obwohl es nicht zu mir gesendet wird automatisch, habe ich es ja trotzdem im Browser erhoben. Also pff, keine Ahnung. Jedenfalls bauen die jetzt einen super datenschutzkonformen Fingerprint aus weniger Merkmalen. Das heißt, die Auflösung wird ein bisschen schlechter werden. Aber jetzt machen die das, von dem wir alle mal gedacht haben, dass wir es vorher auch schon machen. Optional.
Okay. Ja.
So, du hast eine Liste von Conversion-ExpertInnen gefunden.
Ah, das war's schon von dir mit dem. Du hattest da drei Links reingehauen in die Shownotes.
Ja, das ist im Prinzip, das sind Links dazu. Erstens, wie kann ich es ein- oder ausbauen, ne? Diese Browser-Feature-Detection. Und der letzte Link ist einfach mal, wie verarbeiten wir die Sachen und wie kommt unser Fingerprint zustande? Also für die Leute, die wissen wollen, wie genau macht Matomo Fingerprinting. Ich bin damals wirklich noch hingegangen und hab's versucht, im Quellcode zu finden. Hab dann immer nur so ein paar Spuren davon gefunden. Und da wird es einfach auch nochmal erklärt.
Okay. Ja. Dann für die bin ich jetzt dran. Und zwar habe ich bei Konversionskraft gefunden 22 Konversion-Expertinnen ohne Doppelpunkt, deren Wissen deinem Business 2022 hilft. Und zwar genau. Hat Konversion...
Expertinnen und keine ExpertInnen.
Genau, keine wie heißt nochmal diese Auslassung, diese Pause?
Ich habe keine Ahnung.
Gibt es einen Namen für...
Dieses, weiß ich nicht.
Dieses, wenn man es nicht ausspricht, wenn diese Pause.
The Gender Moment. Ich kann es ja nicht sagen.
The Gender Moment. Gender. Okay. Nee, aber tatsächlich ohne gegendert, einfach Expertinnen und zwar 22 an der Zahl und direkt mit ihrem LinkedIn-Profil verlinkt, wenn möglich war. Einer hatte Xing verlinkt. Alle, die mit LinkedIn drin waren, habe ich mal, follow ich jetzt auf LinkedIn, denen ich noch nicht gefolgt war. Ich habe relativ wenige von denen gekannt. Von daher bin ich gespannt, was jetzt da an Informationen auf LinkedIn jetzt eventuell mehr auf mich einprasselt und werde das mal im Blick behalten.
Ja.
Gut. Da war's schon. Also nur der Tipp für euch auch gerne mit denen gucken, was da so abgeht. Könnte sehr spannend sein.
Alles klar. Jetzt habe ich etwas, was ich zwar als Rant des Monats irgendwie betitelt habe hier in meiner in unseren Shownotes, aber wir wollen es mal halb so wild halten. Ich muss mich trotzdem halt fragen, warum ist Shopify so als gefeiertes Supersystem gerade beim Tracking irgendwie so?
Ich weiß es.
Du weißt es. Ja. Du meinst, es sind rein monetäre Gründe? Nein. Also, dann erklär uns.
Nee, machen wir weiter. Ich wollte nur schon mal sagen,
warum Shopify beim Tracking so scheiße ist.
Ja, weil es keine Relevanz hat. Weil es für die meisten noch nicht klar ist, was man mit den Daten anfangen kann.
Das ist das. Meinst du, das ist so? Das ist nur der Blick eines, nicht eines E-Commercers auf Shopify, sondern der Blick eines Tracking-Menschen auf Shopify und deswegen.
Weil die meisten,
das könnte die traurige Wahrheit sein.
Die meisten schalten es halt an, wenn überhaupt, gucken mal rein, wie viele Besucher da waren und das war's. Die gucken sich nicht, wo kann ich meinen Funnel verbessern oder sonstiges. Man hat ja auch bei Shopify nicht so viel Einfluss auf den Funnel, so meiner Meinung nach. Das heißt, da kann ich gar nicht so viel optimieren vielleicht, wenn ich nicht gerade die super Premium-Version habe.
Ja, also damit du da überhaupt was machen kannst, brauchst du ja sowieso erstmal Plus.
Plus ja, Premium
so,
Pro oder
Shopify
so.
Shopify ja. Plus, genau, so. Und dann kannst du da einen Tech-Manager reintun, kriegst aber noch nicht mal irgendwie einen Data-Layer. Also im Prinzip ist das alles sehr, sehr erbärmlich, was dann da passiert. Mhm. Ne? Und auf der Bestellabschlussseite, da kannst du wieder. Aber das kann schon sein, dass man sagt, warum soll ich das messen, wenn ich es eh nicht optimieren kann?
Weil Facebook ist bestimmt angeboten. Facebook läuft, kann ich Google Ads Conversions kann ich messen.
Ja. Von daher. Ja gut, Conversions ja sowieso, ne? So, aber so im Checkout ja erstmal wenig. Aber
von daher
kann das natürlich sein. Also es mag sein, dass das Shopify tatsächlich irgendwie deswegen so schlecht ist, weil es keiner braucht. Ich sehe halt nur immer wieder, es kommen alle naslang irgendwie gefühlt, alle zwei Monate kommt wieder jemand mit der jetzt definitiven Einrichtungshinweisliste daher, wie man es irgendwie einbaut. Und jetzt habe ich wieder eine gefunden. Und das soll jetzt auch gar nicht mit dem Finger auf, aber das ist eigentlich.
Doch, tust du. Ich habe den gerade gesehen. Nee, für diejenigen, die das Bild gar nicht sehen, da war der Finger. Nee. Du hast gezeigt mit dem Finger.
Eigentlich fällt mir gerade ein, ist dieser diese Anleitung, die beim OMR erschienen ist, oder bei den OMR, man sagt immer der OMR, ist ja eigentlich total Blödsinn, bei der Rockstars.
Wir sagen hier in Köln bei der Rockstars.
Ja. Weil diese Anleitung sich ja auch am Anfang sehr darauf konzentriert, was ist denn immer Google Analytics, wofür brauche ich das? Das würde bedeuten, dass dieser Beitrag nämlich genau das Problem löst, nämlich den E-Commerce halt erstmal erklärt, warum sollte ich mich da überhaupt mit auseinandersetzen. Weil die Implementierung an sich, die da nachher beschrieben wird, ist ja eigentlich nur, ihr packt das Ding hin, lasst es einfach ausspielen. Ne? So fernab von Tech-Management, fernab von dem, was wir jetzt für ein vernünftiges Tracking halten würden. Aber es kann schon sein, dass das vielleicht die aus E-Commerce-Sicht viel einfachere Anleitung ist. Du musst dich dann halt trotzdem immer noch damit auseinandersetzen, dass du dann ein Tracking drin hast, was du wahrscheinlich nicht mit Consent kontrollieren kannst. Das sei denn, du hast ein gutes, blockendes Consent-Management-System irgendwie eingebaut. Aber darüber hinaus reicht das dann wahrscheinlich. Ich glaube, deine Perspektive ist die beste Erklärung dafür, warum das Tracking bei Shopify so scheiße ist. Es braucht einfach niemand mehr als das, was da ist.
Doch, braucht schon, aber es...
Aber kaum jemand. Niemand ist ja blöd, ne? Sonst gäbe es nämlich nicht auf den typischen YouTube-Kanälen auch irgendwie jedes Jahr mindestens eine Anleitung.
Ja, also ich glaube, die könnten es gebrauchen, die ganzen Shopisten, Shopify-isten, aber sie haben es noch nicht verstanden vielleicht.
Ja.
Naja.
Gut, das dazu. Also nicht ganz so schlimm gerantet. Stattdessen
Verständnis vielleicht.
Ja, Verständnis gewonnen. Jetzt lass uns doch Verständnis gewinnen, warum sessionbasierte Metriken beim Testing ungünstig sind.
Genau, ganz easy, weil man eventuell auf den Nutzer achten muss und nicht auf die Sitzung. Das ist, glaube ich, das gesamte Ding, dass man einfach gucken muss, was beeinflusse ich gerade? Beeinflusse ich jetzt den Nutzer oder die Sitzung? Und von daher ist
also der Beitrag rechnet mir das schön vor. Ich kann das auch nachvollziehen, dass es tatsächlich teilweise blöd sein kann. Ne? Und das Verhalten, was eben dann, also die Nebeneffekte, die ich haben kann, dass die eben den eigentlichen Erfolg verschleiern oder eben verwässern. Ne? Aber was da nicht so richtig drinsteht, ist, was ist die Lösung? Also ich tue mich schwer, jetzt zu sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt einfach irgendwie sitzungsbasiert, was ja dann eben im Endeffekt bedeuten würde, dass es sein kann, dass ich als einzelner Nutzer einmal diese eine Variante sehe, die zeigt mir dann das Element, was ich ganz dringend gebraucht habe, um über die Conversion-Hürde zu springen, und wenn ich beim nächsten Mal wiederkomme, ist das Ding weg. So, rein unmathematisch halte ich das für vielleicht ein potenzielles Problem, aber egal. Jedenfalls war mir vorher nicht bewusst, dass es dieses Problem gibt, und dieser Beitrag hat das Bewusstsein geschärft. Insofern, ja, ist eins der Top-Argumente, warum man vielleicht eben auch in der Webanalyse erfassen sollte, in welcher Variation jemand drin war, damit man sich auch diese ganzen anderen Metriken dann tatsächlich auch mal für die einzelnen Segmente anschauen soll.
Ja, aber ich wäre ja schon froh, wenn überhaupt erstmal mehr AB-Tests gemacht oder die Seiten mehr optimiert werden würden für den Nutzer.
Da hast du recht. Aber es schadet nichts, darüber mal nachzudenken, ob denn das, was man da eben sieht, auch tatsächlich immer der Wahrheit entspricht. Die meiste Einschränkung kennen wir ja schon. Wir messen eh nicht alles und ne? Und nicht jeder hat einmal
noch. Apropos, da habe ich noch.
Aber das ist so ein Nebeneffekt mehr, an den ich vorher nie gedacht hätte.
Ja, da habe ich noch eine schöne Erkenntnis, die ich die Tage auf LinkedIn gelesen habe. Die möchte ich auch noch mal wiederholen. Bei AB-Tests kann auch die Gewinnervariante scheiße sein.
Ja,
stimmt. Fand ich sehr schön. Also es war jetzt arg zusammengefasst, aber ist immer Luft nach oben. Meistens.
Ja, Luft nach oben. Da hast du mir eine schöne Brücke gebaut. Apropos, reden wir wieder über Google Analytics 4.
Ne? Ja. So.
Der Paulemann hat geschrieben über Vergleiche in Google Analytics 4, die ja so ein bisschen die kleine Schwester von den Segmenten sind. Ja. Ne? Also Vergleiche sind die Segmente der Standardreports, aber sie können leider nicht so viel wie ihre großen Brüder. Und wir wünschen uns eigentlich alle, selbst eher nachher unten am Ende seines Beitrags, dass das alles ein bisschen vereinheitlicht wäre und nicht so schwachsinnig. Aber so ist es im Moment. Trotzdem ist es schön zu sehen, dass auch andere Leute damit Probleme haben, dass das Kind einmal so und einmal so heißt und dann noch unterschiedliche Masken aufhat.
Ja.
Je nachdem, von welcher Richtung man auf es zuläuft.
Ja. Wie lange dauert es, bis alle Funktionen der Segmenten wieder da sind?
Bitte, Entschuldigung?
Wie lange dauert es noch, bis alle Funktionen von Segmenten wieder da sind in Analytics? Also die von Universal bekannten? Noch 2-3 Jahre?
Ich weiß nicht, ich bin sowas Ähnliches gefragt worden auf Twitter und ich habe mich gewagt zu sagen, ich glaube nicht, dass das schneller geht als 2 Jahre.
Ja.
Also von Feature Parity wollen wir nicht reden, die werden wir nie erreichen. Ist aber auch nicht nötig. Es gibt natürlich auch viel Sachen in Google Analytics, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt wirklich nur für 0,5% der User relevant.
Zum Beispiel?
Das, hast du mich erwischt, keine Ahnung, irgendwas, ja. So, wahrscheinlich ein Feature, was ich selber nicht kenne, so. Für alle Features, die ich selber nicht kenne, gilt das, Punkt. aber ja, es fehlen halt noch so viele wichtige Sachen, ja. Wissen wir. Gut, das damit. Dann, ja genau, so, das ist ein Ding, das haben wir beide reingetragen. Ich hatte das schon unten eingetragen, du hattest es oben nochmal in die Liste eingetragen. Ich
doppelt hält besser.
Depliziert. Bei mir stand sowas, komm, YOLO, was soll's. Jetzt verbinden wir mal die beiden schlimmsten Dinge, die wir im Moment noch auf der Website haben können, miteinander.
Genau, und damit ist gemeint, Clarity
damit
von Microsoft.
Gemeint, Clarity und Optimize.
Genau.
Also Optimize finde ich ja gar nicht so schlimm. Ich sehe halt nur, dass Optimize oft einfach so oder so immer noch da ist. Alles andere läuft auf einen Consent, aber Optimize versucht man den Leuten immer noch unterzujubeln, in der Hoffnung, dass es nicht aussieht wie Analytics. Das klappt aber nicht.
Tja.
Ja. So, und Clarity, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Das ist mehr oder weniger aus Datenschutzsicht. Das steht sogar in dem Beitrag, glaube ich, drin. Irgendwo in einem Nebensatz. Dass es vielleicht aus Datenschutzsicht nicht das unkritischste System ist. Oder ich habe es irgendwo anders gelesen. Jedenfalls kann man die beiden sinnvoll miteinander verbinden, also auch im Prinzip mit einem ähnlichen Aspekt, den wir gerade schon angesprochen haben im Zusammenhang mit Optimize und Google Analytics 4, nämlich dass man einfach sich die Segmente in einem anderen Tool, also die Leute, die in Segmenten waren, eben in dem Tool selber auch mit einem Label versehen kann, um gezielt zu sagen, jetzt gucke ich mir die mal an.
Ja, also ihr wisst jetzt, es geht darum auf geht's jeden da drin Fall. Eigentlich. Dann nächster ja. Punkt, ganz viele Data Layers.
Clarity. Ganz viele Data Layer. Ja, ich finde es einfach nur eine elegante Lösung für ein sehr spezielles Problem, nämlich jemand hat den einen Data Layer, möchte aber den anderen auch nutzen. Also hier am Beispiel Matomo Data Layer und Google Data Layer. Natürlich kann man auch sagen, die meisten Tools erlauben einem, den Namen des Data Layers zu bestimmen und dann benutzen einfach bedienen beide den gleichen, aber es mag Gründe geben, warum die separat leben sollen. Und hier gibt's dann eine schöne Anleitung, wie man die synchron halten kann, mehr oder weniger. Durch ein wenig JavaScript-Zauberei. Das war's schon. Also wer dieses spezielle Problem hat, findet hier eine spezielle Lösung.
Okay. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Problem, Herausforderung. Und zwar, ich finde es ja schon schwer genug, in den Projekten, wo ich denen ich bin, den Menschen UTM-Parameter beizubringen, dass es in der Regel 4 gibt, die man befüllen kann. UTM-Source, UTM-Medium, UTM-Campaign und UTM-Content. Bei UTM-Content kommt die erste Frage, ja, und wo finde ich das denn? Ja, das Ding heißt in Analytics Universal, heißt das dann Anzeigeninhalt. Aber wenn, weil das noch nicht reicht, gibt es jetzt auch noch UTM-Source-Plattform, UTM-Creative-Format und UTM-Marketing-Tactic. Finde ich spannend. Bin gespannt, ja. Was man damit anfangen kann.
Das sind bestimmt alles Informationen, die man demnächst in seinem individuellen Channel-Grouping prima nutzen kann.
In seinem individuellen Channel-Grouping, was es noch nicht gibt.
Genau.
Ja,
hoffentlich. Wir haben sich gedacht, jetzt machen wir erstmal die UTM-Parameter.
Ja,
keine Ahnung, ich weiß nicht, heißt es jetzt, wenn es jetzt plötzlich nach Jahren mehr UTM-Parameter gibt, da kommen dann auch mehr? Ist das der Tod der Google-Click-ID? Kriegen wir demnächst einfach für jeden Scheiß einen UTM-Parameter? Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich. Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass die plötzlich First User sind, also First User Manual Ad Content. Das andere sind Session-basierte Metriken und bei UTM Content ist plötzlich First User Manual Ad Content. UTM Source Plattform ist das gleiche und Creative Format und Marketing Tactic auch. Heißt das, dass es tatsächlich nur, wenn der Nutzer neu ist, einmal gesetzt wird?
Das könnte heißen, dass du das First-User-Ding, was es da sowieso gibt, also es gibt ja all diese Metriken jetzt, also ich sag mal sowas wie Quelle und Medium, um es mal auf die beiden zu beschränken, die gibt es ja jetzt in 3 Geschmacksrichtungen.
Ja.
Die gibt es einmal für die erste Nutzerinteraktion, das heißt also tatsächlich dieses, mit was ist dir zum allerersten Mal gekommen? Dieses
macht Cookie? Sinn.
Das, was wir uns in Universal Analytics immer gewünscht haben, das gibt es jetzt in GA4, um mal was Positives zu sagen. Dann gibt's das für die Sitzung und dann gibt es ja, weil wir ja wissen, dass es mehrere Quell-Medium-Informationen pro Sitzung geben kann, gibt es die auch nochmal wie sowas auf Hit-Ebene.
Plausibel.
So, und wenn ich jetzt mit diesem First-User-Gedönsrad irgendeinen UTM-Parameter habe, dann würde ich erwarten, dass der in der Lage ist, alle anderen vorher vielleicht vorhandenen Quellen einfach zu überschreiben und dass dieses Ding dann wirklich als First-User Information in Analytics 4 gespeichert wird.
Okay.
Das würde ich jetzt erwarten.
Ich hätte eher andersrum erwartet, dass es gespeichert wird und dann nicht wieder überschrieben wird.
Bis wieder so ein Ding kommt.
Nee, bis es, das ist ein Gesetz für immer für den User.
Ja gut, dann ergibt es wieder keinen Sinn. Weil
das ist also, wie ich den als erster erkannt, wir werden sehen. Wir werden es nicht ausprobieren. Also ich werde es nicht, keine Testreihe dafür fahren. Wir werden einfach abwarten, bis das Feature rauskommt und auch erklärt wird.
Genau. Also wenn ihr ins Fernsehen wollt, macht dazu eine Testreihe und wir drehen was.
Genau.
So, jetzt haben wir kurz gegen Schluss haben wir noch einen langen Beitrag von Avinash Kaushik.
Ja.
Ja. Ich habe ihn ausnahmsweise diesmal auch gelesen, cool, vor dem Aufzeichnen der Sendung.
Ich nicht, ich.
Weil,
ich habe aufgehört, einfach mit, ich hab aufgehört wo er mit, sagt, in der Premium-Version gibt es noch mehr ergänzende Infos dazu. Das schaffe ich nicht mehr.
Ja, das waren ja eigentlich nur ein paar Verweise eben auf seinen Premium-Newsletter. Aber zum Verständnis war das, glaube ich, genug Text, was er da abgeliefert hat. Es geht so ein bisschen darum, und das passt jetzt, glaube ich, auch so gerade in den Zeitgeist, weil im Moment wird dieses Thema Insights, also der Begriff Insights, wird so totgeritten. Ja, also 5 blöde Dashboard-Metriken und dann schreibt man da Insights drüber bei PowerPoint. Ne? So, und das, was sind denn überhaupt Insights? Und der geht einfach noch einen Schritt weiter und sagt ihr, eure Insights interessieren mich einen Scheißdreck, weil Insights sind Sachen, die kann ich selber sehen, die kann jeder selber sehen. Wir wollen eigentlich Sachen machen, die darüber hinausgehen. Und die heißen dann bei denen eben Out of Sights. Ja, das heißt also Sachen, die man wirklich entdecken muss in den Daten. Und die Idee dahinter finde ich sehr spannend. Den Kriterienkatalog, den er da aufgestellt hat, finde ich sehr streng und spannend. Und wenn man all die Dinge, die wir den Leuten so als Insights verkaufen, glaube ich, mit diesem Kriterienkatalog mal abgleichen, dann bleiben vermutlich wenige übrig, die sich vielleicht auch als Out of Sights erweisen, ja, zumindest nach diesem Kriterienkatalog. Was nicht heißt, dass ihr demnächst aufhören sollt, irgendwie die Sachen weiter zu reporten, die ihr bisher reportet habt. Die Frage ist nur, sind das wirklich Insights? Und kann man vielleicht noch mehr machen? Ne? Was eben blöd wäre, wenn man sagt, das ist jetzt alles so offensichtlich, da rede ich jetzt gar nicht mehr drüber. Weil das, was für den Webanalysten offensichtlich ist, ist vielleicht für den Empfänger der Daten ganz und gar nicht offensichtlich. Bloß weil die eine Linie sich die ganze Zeit über der anderen bewegt, heißt es nicht, dass man nicht drauf hinweisen sollte. Es ist nur normalerweise kein großer Insight. Es sei denn, auch da kommen irgendwie Aktionen raus, Tritra und Trulala. Aber lest euch das ruhig mal durch. Also diesmal würde ich sagen, es ist nicht so esoterisch, wie es sonst manchmal daherkommt. Und es ist dazu geeignet, die eigene Sichtweise auf seine Arbeit tatsächlich mal zu überdenken. Er hat auch selber gesagt, manchmal hat ein einzelnes Wort hat sehr viel Gewalt und bei denen hat das sehr viel bewirkt, da nach dieser anderen Methode vorzugehen, wenn es darum geht, was aus den Daten zu ziehen. Und die haben das natürlich auch sehr methodisch gemacht und haben Zeit da reingesteckt, diese Kriterien und so weiter zu definieren. Aber alleine schon diesen Denkansatz mal zuzulassen im eigenen Kopf, meine ich, könnte schon helfen, vielleicht besser mit Daten umzugehen. Ich bin ja sowieso nicht so der Typ, der versucht, aus Daten was rauszuholen, weil bei mir reicht's schon, wenn ich versuchen darf, die Datenqualität zu erhöhen. Aber das gilt ja nicht für jeden, der zuhört. Also speziell, wenn du mit Daten wirklich arbeitest, ist das, glaube ich, ein super Beitrag für dich, der dich noch weiterbringen kann. Einfach nur durch Lesen. Mhm. So, Werbung Ende.
Kleine Simo-Ecke, bevor wir zum Ende kommen.
Genau, kleine Simo-Ecke, dann sind wir durch. In der Simo-Ecke haben wir diesmal mal wieder eine Anleitung. Jetzt könnte man so gehen, die nächste Anleitung. Die ist aber vielleicht was Besonderes. Weil ja, es geht wieder um den Server-Side Google Tag Manager. Aber wie wird das Ganze aufgesetzt mit Cloud Run? Und wenn dein Setup ein bisschen größer ist und ein bisschen teurer und ganz viele App-Engine-Instanzen im Moment auffrisst, dann ist vielleicht Cloud Run eine Alternative, bei der man tatsächlich Geld sparen kann. Und insofern ist das keine vielleicht unwichtige Anleitung. Ich habe es noch auf keinem System selber wirklich manuell aufgesetzt. Ich konnte nur so weit kommen, ne, dass ich nicht diese automatische Konfiguration nehme, sondern die manuelle Konfiguration, aber ganz normal Standard App Engine, Google Cloud Plattform. Es gibt viele Gründe, es auf anderen Plattformen auszusetzen oder zu versuchen. Und vielleicht sollte man vielleicht auch statt über App Engine mal über Cloud Run nachdenken, wenn der Server seit Google Tag Manager dein Ding ist. Hier ist die Anleitung. So, das waren die News.
Das waren die News.
Jetzt haben wir noch ganz schnell ein paar andere Sachen, bevor wir durch sind. Ich glaube, es hat auch ein bisschen länger gedauert diesmal, aber es war auch wirklich einiges. Aber versuchen wir uns jetzt wenigstens zu beeilen. Ich habe eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Wenn ihr zwei Holländern beim Englisch sprechen zuhören wollt, dann ist das die Podcast-Empfehlung. Es gibt eine neue Podcast-Serie, die heißt Live After GDPR. Und erscheint auch bei liveaftergdpr.eu. Die erste Folge, Host Rick Dronkos unterhält sich mit Aurélie Pauls darüber, wie das alles so im Moment, Stand der Dinge, was bedeutet, also genau das, wo wir alle im Moment immer drüber schreiben und bloggen, diesmal aber mit einer etwas anderen Perspektive, weil Aurélie Pauls jemand ist, der vorher auf der Webanalyse-Seite gestanden hat und jetzt eigentlich auf der in Anführungsstrichen Gegenseite steht und sich um dieses ganze Thema Datenschutz kümmert. Die hat ein paar sehr interessante Ansichten und Aussagen gemacht in dem Podcast. Hört euch das gerne mal an.
Gut?
Gut. Gut. Termine, Measure Camps, haben wir eh schon gesagt, platzen gerade aus allen Ecken. Wir haben nochmal den Kalender verlinkt. Dann haben wir am 17.03., ich hoffe, wir kriegen diese Folge raus, damit dieser Tipp noch hilfreich ist. Gibt es bei Matomo ein Webinar mit Max Schrems? Das ist ja gerade für alle, die in dieser Knautschzone Datenschutz-Tracking irgendwie jetzt festhängen, vielleicht nicht uninteressant. Wer da Zeit und Bock hat, kann sich da ja mal anmelden. Und dann, als wäre nichts gewesen, startet am 2. Mai die 11. Google Analytics Konferenz. Also ja genau, bei Matomo, guckt doch mal nach, wenn ihr das Ding bucht, ob da immer noch oben so eine Meldung drin ist. Ich pack da mal einen Printscreen in die Shownotes. Ich fand das so sympathisch, dass also auch bei denen das WordPress nicht perfekt optimal aufgesetzt ist, sondern dass da irgendwelche Warnungen plötzlich irgendwie auf dem Formular drauf sind. Egal. So, am 2. Mai startet für im Prinzip mehrere Wochen die 11. Google Analytics Konferenz, teilweise vor Ort an verschiedenen Orten und teilweise eben als klassische Hybridveranstaltung über Remote. Da könnt ihr euch anmelden. Wenn ihr das tut, geht auf die Seite, dann kriegt ihr in der Auswahl Cookies inklusive US-Anbieter zum Beispiel. Finde ich einen interessanten Versuch, die Leute dazu zu bringen, zuzustimmen, dass man die Daten auch in die USA senden darf.
Ja.
Das ist sowas wie, da darf ich mit der Waffe in die Bank kommen. Wenn die Ja sagen, kann ich die auch überfallen. Aber klickt euch da ruhig durch, wenn ihr euch anmelden wollt. Also das Leben auch bei Google Analytics geht offenbar weiter. So gut, dass man eine ganze Konferenz dafür planen kann. Ich hoffe, dass dann da im Mai, dass wir alle noch Bock drauf haben. Wäre schön. Und das war's dann eigentlich auch schon.
Ja, das war's für heute. Ihr wisst, Feedback wie immer an uns oder überall hin erreicht uns.
Genau. So, das war's gewesen.
Genau. Bis dann.
Die Links sind sowieso wie immer unter den Shownotes. Ne? Selbst wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst uns eine E-Mail schreiben, das kriegt ihr hin. Müssen wir nicht immer wieder vorlesen. Wir hören uns noch zum Ding des Monats und ansonsten in alter Frische im nächsten, in 4 Wochen, das heißt in 2 halben Monaten, sind wir wieder für euch da mit der nächsten News-Folge.
Okay, bis dann. Ciao.
Ciao.